Dürft das erste Buch Mose aufschlagen. Wir nehmen heute die letzten beiden Kapitel durch, Kapitel 49 und 50. Das letzte Mal im ersten Mose haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir Väter und auch Großväter unsere Kinder segnen und bestätigen, ganz besonders unsere Söhne, wie wichtig das ist für ihre Identitätsentwicklung, für ihre Sicherheit, für ihre Zuversicht als Männer später. Und Jakob oder Israel regelt hier am Ende seines Lebens sein Haus und er gibt Segen weiter an seine Nachkommen. Und wir wollen natürlich ein Segen sein für unsere nächsten Generationen. Vielleicht gerade ein Wort an die Älteren von uns. Ich gehöre auch schon fast dazu, gell? Wie ist es mit uns Alten, sage ich mal? Schimpfen wir über die Jungen? Oder halten wir danach Ausschau, wie wir sie segnen können? Segen sein für sie, indem wir beten. Für unsere Kids, für unsere Jugendlichen. Indem wir versuchen, sie zu ermutigen, indem wir versuchen, Beziehung mit ihnen zu haben. Ich finde das ganz gut, dass wir die Kids mit unten haben werden in der Anbetung. Die gehören mit dazu, zu unserem Gemeindeleib. Schaffen wir das, Beziehung aufzubauen mit unseren Kindern? Oder sind die nur immer irgendwo im Kindergottesdienst? Oder mit jüngeren Menschen, wenn wir älter sind. Schaffen wir das, unsere Erfahrungen weiterzugeben, gerade auch unsere Gotteserfahrungen. Die Bibel ermutigt eigentlich die Älteren, dass sie die Jüngeren lehren und anleiten und ermutigen. Wir haben Lebenserfahrung, die wir weitergeben können, Gotteserfahrung vor allem auch. Vielleicht heißt es manchmal auch, dass wir einfach nicht im Weg stehen, wenn junge Leute kommen und was tun wollen, vielleicht was Neues tun wollen. Ich denke mir das manchmal, wir sind ja als Calvary Chapel Bewegung groß geworden dadurch, dass die Hippies in die Gemeinde gekommen sind und was Neues mit reingebracht haben, ganz neuen Musikstil, ganz neuen Lobpreis. Das ist heute Mainstream, was wir hier machen. Damals war das total radikal. Wie wäre es, wenn ein paar Jugendliche kommen würden und sagen würden, wir wollen auch mal Lobpreis leiten und wir mögen echt Hip-Hop. Wäre da Raum dafür, könnten wir Alten das mittragen und sagen, okay, ihr könnt auch euren Stil haben, selbst wenn es nicht meiner ist. Ich finde es herausfordernd, darüber nachzudenken. Und ich denke, es ist gut, wenn wir drüber nachdenken, vielleicht bevor es passiert, damit wir dann im Herzen bereit sind, wenn solche Dinge passieren. Auf jeden Fall, wir wollen ein Segen sein für die nächste Generation. Im Kapitel 48 haben wir gelesen, wie Jakob die beiden Söhne von Josef adoptiert hat, sodass sie beide, jeder ein eigenes Erbteil bekommen und nicht nur ein halbes von ihrem Vater Josef. Und Josef sozusagen das doppelte Erbteil bekommen hat durch seine Söhne. Und jetzt, wo er das erledigt hat, wendet er sich an seine eigenen Söhne. Das sehen wir hier im Kapitel 49. Und Jakob rief seine Söhne und sprach, versammelt euch, und ich will euch verkünden, was euch begegnen wird in zukünftigen Tagen. Kommt zusammen und hört, ihr Söhne Jakobs, und hört auf Israel, euren Vater. Also Jakob ist Israel. Jakob, der Betrüger, der steht so für seine Schwächen. Israel, der Name, den Gott ihm gegeben hat, der Streiter Gottes, der von Gott regiert wird, unter seiner Befehlsgewalt ist, das steht wohl mehr für das, was Gott aus ihm gemacht hat. Und wir alle sind so ein Mix von beiden. und so auch die Söhne von Jakob. Und er beginnt mit dem Ältesten und nimmt sie erstmal so in der Reihenfolge ihrer Geburtsfolge dran. Vers 3, Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Stärke und der Erstling meiner Kraft. Vorrang an Hoheit und Vorrang an Macht. Schöner Segen. Der Erstgeborene war ja normalerweise der nächste Patriarch, der nächste Leiter der Familie, war auch der Haupterbe, der den doppelten Erbteil bekommen, auch weil er besondere Verantwortung hatte, sich zum Beispiel kümmern musste um seine Schwestern, die noch nicht verheiratet waren. Vorrang an Hoheit und Vorrang an Macht. Oh, das hat der Ruben gern gehört. Aber, Vers 4, hat sich zu früh gefreut. Du bist über Gewalt wie das Wasser. Bist aus dem Rahmen gefallen, würden wir heute sagen. Du sollst keinen Vorrang haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen. Da hast du es entweiht. Mein Bett hat er bestiegen. Erinnert euch dran, dass Ruben mit einer seiner Stiefmütter geschlafen hat. Sind ein paar Probleme in Rubens Leben. Das erste war Stolz. Oh, Vorrang an Hoheit, Vorrang an Macht. Er ist wohl stolz geworden und die Bibel sagt uns, Hochmut oder Stolz kommt vor dem Fall. Zweite Problem war unkontrollierte Lust. Er hat hier mit seiner Stiefmutter geschlafen, die war vielleicht doppelt so alt wie er, könnte seine Mutter sein. Ein drittes Problem hier ist ein Mangel an Gottvertrauen. Ich glaube, in der Situation ging es nicht nur um Lust, sondern er hat hier die Dinge in seine eigene Hand genommen. Er wollte zeigen, wer er ist. Denkt an die Geschichte der Könige, an Absalom, der König von Sohn David. Er ist vor den Augen aller zu den Nebenfrauen seines Vaters eingegangen. Da ging es darum zu zeigen, hey, ich bin der neue König, ich bin der Nachfolger, ich habe die Macht, ich nehme mir das selbst sozusagen. Also Stolz, Lust und Selbstgenügsamkeit. Das sind auch drei Dinge, die uns zu Fall bringen können. Und so wurde der erstgeborene Ruben disqualifiziert. Wir sehen auch keinen Propheten, keinen Richter, keinen König, der aus dem Stamm Ruben gekommen ist. Gott möchte, dass Leiter in seinem Reich geistlich reife Menschen sind. Dass es Männer sind, die einen guten, einen beständigen, einen stabilen Charakter haben. Und das ist viel wichtiger als Begabung. Es ist viel wichtiger, dass Leiter ein Vorbild sind mit ihrem Leben. Und deswegen finden wir in diesen Listen im Neuen Testament, wo es um die Anforderungsprofile an Älteste, an Leiter der Gemeinde geht um Charakter, um nichts anderes eigentlich. Es sollen reife Männer sein, also zum Beispiel 1. Timotheus Kapitel 3. Da ist es, der Älteste soll untadelig sein. Keiner soll ihm was anhängen können. Mann einer Frau, das heißt ein treuer Mann. Nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, lehrfähig. Kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend. Einer, der der eigenen Familie gut vorsteht, der ein gutes Zeugnis hat vor den Ungläubigen. Diese Dinge sind Gott wichtig in seinen Leitern. Und so Ruben wurde disqualifiziert von diesem Erstgeburtsrecht. Wurde nicht der neue Patriarch. Es geht weiter mit dem Zweiten und dem Drittgeborenen. Vers 5. Die Brüder Simeon und Levi. Werkzeuge der Gewalttat sind ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat. Meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn erschlugen sie den Mann, in ihrem Mutwillen lähmten sie den Stier. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so gewalttätig und ihr Grimm, weil er so grausam ist. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Ihr erinnert euch, im Kapitel 34 haben die zwei Brüder eine ganze Stadt ermordet und ausgelöscht. Als Rache für die Vergewaltigung oder zumindest Verführung ihrer Schwester Dina durch den Prinzen dieser Stadt. Da sehen wir ein weiteres Problem, das uns disqualifizieren kann. Unkontrollierter Zorn, Rachsucht. Römer 12 heißt es, regt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Er ist ein viel besserer und auch ein viel objektiverer Richter als wir. Und so, wenn du irgendeine von diesen erwähnten Sünden in deinem Leben siehst und damit kämpfst, dann ignorier das nicht. Red es nicht schön. Sondern geh damit um, bring es zu Jesus im Gebet. Bitt ihn, dass er dich verändert. Hol dir Hilfe, wenn du es brauchst, von Geschwistern. Der Herr hat die Stämme dieser gewalttätigen, unbeherrschten Brüder wirklich in Israel zerstreut. Der Stamm Simeon war in der ersten Volkszählung nach dem Auszug aus Ägypten in 4. Mose 1 noch der drittgrößte Stamm. Aber dann bei der Volkszählung nach der Wanderung durch die Wüste, ungefähr 40 Jahre später, in 4. Mose 26, ist der Stamm Simeon um 63% geschrumpft. Und in Josua 19, Vers 1 lesen wir, das Erbteil Simeons war mitten in dem Erbteil Judas, wurde zerstreut in die anderen Stämme. Auch Levi wurde in Israel zerstreut, aber aus ganz anderen Gründen, wie ihr wahrscheinlich wisst. Levi ist so ein Beispiel für Gottes Gnade. Unser Gott hat ein Herz zu segnen und nicht zu richten. Und er ist so gewillt zu vergeben, wenn wir nur umkehren, wenn wir ihm nur einen Grund dazu geben, dass er uns gnädig sein kann. Das ist sein Herz. Und in 2. Mose Kapitel 32 ist der Stamm Levi zu Gott gestanden, als der Rest des Volkes um das goldene Kalb bzw. dieses Stierbild, was sie sich da gemacht haben, gezanzt ist. Und dafür hat Gott sie zu den Priestern und zu den Arbeitern am Heiligtum gemacht in Israel. Und er hat sie in die Städte Israels zerstreut, vor allem auch in die Zufluchtsstädte. In Josua 13, Vers 33 lesen wir, dem Stamm Levi gab Mose kein Erbteil, der Herr, der Gott Israels, er ist ihr Erbteil. Also sie haben das Beste bekommen, Gott ist das Beste. Wenn du alles Zeug dieser Welt hast, alles, was die Welt anzubieten hat, und du ihn nicht hast, dann bist du ein armer Mensch. Aber wenn ich ihn kenne, wenn ich ihn habe und wenn ich ihm dienen darf, dann bin ich ein reicher Mensch, ganz unabhängig davon, wie viel ich materiell habe. Als nächstes ist der viertgeborene Juda dran. Und der hat sich wahrscheinlich gedacht, nach diesen ersten beiden Segenssprüchen, oh oh. Wahrscheinlich geschwitzt. Weil er wisst, Juda hatte so seine unrühmlichen Abschnitte in seinem Leben. Er war der, der die Idee hatte, Josef als Sklaven zu verkaufen. Und denkt an die ganze Geschichte mit seiner Schwiegertochter Tamar, die er erstmal übers Ohr gehauen hat. Und zu der er dann als Prostituierte eingegangen ist. Er hatte alles andere als eine weiße Weste. Aber wir haben schon im Kapitel 44 gesehen, dass Juda dort gewillt war, den Platz von Benjamin einzunehmen. Und er ist eingetreten für seinen jüngeren Bruder. Er hat für ihn gebürgt. Also Gott hatte ihn verändert. Und wenn du ein böser Junge oder ein böses Mädchen warst, das muss nicht für immer die Überschrift über dein Leben sein, die Schublade, in der du steckst. Nee, du kannst umkehren, du kannst zu Jesus kommen und du kannst dich reinwaschen lassen von ihm. Und er gibt dir eine zweite Chance. Du kannst einen neuen Start haben. Die Gnade unseres Gottes in Jesus ist wunderbar. Und auch Juda ist so eine Trophäe von Gottes Gnade. Seht hier den Segensspruch über ihn, Vers 8. Juda, du, dich werden deine Brüder preisen. Das ist ein Wortspiel. Der Name Juda bedeutet so viel wie Preis oder Lobpreis. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Du wirst siegreich sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreiten? Nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Shiloh kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel von Wein und weiß die Zähne von Milch. Diese letzten beiden Verse sprechen von Wohlstand in der Agrargesellschaft. Also Wein, Milch, Tiere im Überfluss. Juda war ein großer und ein reicher Stamm. Und die Verse davor sprechen von Herrschaft, wenn es heißt, sie werden sich niederbeugen vor dir. Der Löwe ist natürlich der König der Tiere, Zepter, Herrscherstab. Und Juda ist der Sohn, der das Erstgeburtsrecht geerbt hat. Er ist der königliche Stamm. Er ist der messianische Stamm, aus dem der Messias hervorkommen wird. Aus Juda ist David hervorgekommen und Salomo und alle Könige von Juda. Und selbst in der Zeit des babylonischen Exils war dort Daniel, der zweite nach dem König. Und wir sehen hier eine messianische Prophetie, also eine Prophetie über den Messias. Die Herrschaft wird nicht von Juda weichen, bis dass der Shiloh kommt. Shiloh bedeutet übersetzt so viel wie der Herrscherstab oder dem der Herrscherstab gehört. Also die letztendliche Erfüllung von Israels König, dem Messias, dem König der Könige. Und selbst als die Juden aus dem Exil in Babylon zurückkamen und unter Fremdherrschaft waren, hatten sie ein bestimmtes Selbstbestimmungsrecht bis zum König Herodes. Aber dann im Jahre so 6 bis 7 nach Christus wurde der Nachfolger von König Herodes, der Archelaus, abgesetzt von den Römern. Und er wurde nicht durch einen anderen jüdischen König ersetzt, sondern durch einen römischen Prokurator, durch einen Statthalter. Caponius hieß der. Und so wurde die Provinz Juda zu einer römischen Provinz unter direkter römischer Verwaltung. Bis zu diesem Zeitpunkt durfte der Hohe Rat der Juden, also das oberste religiöse Gerichtsgremium, höchste Gericht würden wir heute vielleicht auch sagen, bis zu dem Zeitpunkt durften die Juden richten, durften auch die Todesstrafe verhängen. Aber dann, zu dem Zeitpunkt, ist ihnen dieses Recht verloren gegangen und dieses Recht, die Todesstrafe auszusprechen, war dem römischen Statthalter vorbehalten. Deshalb mussten die Juden mit Jesus zu Pilatus gehen, um ihn zu Tode zu verurteilen, um ihn hinrichten zu lassen. Und in den Augen des jüdischen Hohen Rates war damit der Zepter verloren gegangen und die nationale Identität. Und der jüdische Talmud berichtet, als der Hohe Rat entmachtet wurde auf diese Art und Weise, haben die sich Asche auf ihr Haupt gestreut und sie haben Sacktuch angelegt und sie haben geklagt und gesagt, wehe uns, das Zepter ist von Juda gewichen und der Messias ist nicht gekommen. Oder auf gut Deutsch, Gott hat sein Wort nicht gehalten. Hier an Juda. Aber Gott hält immer sein Wort. Gott ist die einzige Person im Universum, die wirklich 100% absolut verlässlich ist. In Jesaja 40 heißt es, das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Und Jesus hat gesagt, der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Sehen wir übrigens ganz klar den Anspruch von Jesus, dass er Gott ist. Unbemerkt von den Hohepriestern und den Schriftgelehrten war natürlich 6-7 nach Christus der junge Messias mitten unter ihnen, mitten unter seinem Volk Israel. Gott hat sein Wort gehalten, bis dass der Messias, der Shiloh, kam. Und jetzt weicht Jakob von der Geburtsreihenfolge ab. Die ersten 4 Söhne waren Söhne von Lea. Und er macht jetzt hier weiter mit den anderen beiden Söhnen von Lea, mit Issachar und Sebulon. Aber er nimmt den 6. Sohn von Lea, den Sebulon, vor den 5. Sohn Issachar dran. In der Geburtsreihenfolge waren sie der 9. und der 10. Sohn, glaube ich. Sebulon wohnt an der Küste der Meere und an der Küste der Schiffe liegt er, seine Seite nach Sidon hin. Das Erbteil des Stammes Sebulon war zwischen dem Mittelmeer und dem See Genezareth. Vers 14, Issachar ist ein knochiger Esel, der sich lagert zwischen den Hürden. Und als er sah, dass die Ruhe gut und dass das Land lieblich war, da beugte er seine Schulter zum Lasttragen und wurde zum fronpflichtigen Knecht. Es war ein großer Stamm, wurde auch oft von fremden Mächten bedrängt, deswegen war oft fronpflichtig fremden Mächten. Sonst wissen wir nicht viel über diese Stämme oder auch über diese Söhne von Israel. Vers 16, Dan bedeutet übersetzt so viel wie Recht oder der Recht verschafft. Auch hier haben wir ein Wortspiel. Dan richtet sein Volk wie einer der Stämme Israels und ein prominenter Richter aus der Richterzeit kam aus dem Stamm Dan, nämlich Simson. Dann war der 5. Sohn Israels nach Juda, er wurde der Magd Bilha geboren. Dann richtet sein Volk wie einer der Stämme Israels, dann ist eine Schlange am Weg, eine Hornotter am Pfad, die in die Ferse des Pferdes beißt und rücklings fällt sein Reiter. Oh, danke Papa für den Segen. Ihr wisst, dann hatte er ursprünglich sein Erbteil im Süden von Israel, wurde da von den Philistern bedrängt, hat sich nicht wirklich so durchsetzen können und ist dann ganz oben in den Norden von Israel gezogen und hat sich dort ein neues Erbteil geraubt. Buch der Richter könnt ihr das nachlesen, hat einige Grausamkeiten begangen auch. Der Stamm Dan hat auch den Götzendienst eingeführt später in Israel. Jerobeam, der erste König des Nordreiches Israel, als das Reich dann gespalten wurde, hat eines von den zwei Götzenbildern, die er aufgestellt hat, oben im Norden in Dan aufstellen lassen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, das kann man heute noch besuchen. Das war die Stelle, wo dieser Götzenaltar stand. Ganz im Norden von Israel, da kann man in den Libanon hineinschauen, von dem Ort hier. Und in dem Moment hier erhebt jetzt Jakob seine Augen zum Herrn und betet im Vers 18: Auf deine Rettung, Herr, harre ich. Das Wort Rettung ist das Wort Jeshua übrigens. Jakob überspringt den zweiten Sohn von Bilha und kommt jetzt zu den Söhnen von Leas Magd Silpa. Und ich weiß nicht warum, vielleicht hat es einfach nur damit zu tun, mit der Ordnung, wie die Jungs vor Jakob gestanden sind. Gad, Vers 19. Gad, Räuberscharen bedrängen ihn und er drängt ihnen nach auf der Ferse. Aus Jeremia 49 wissen wir, Gad war bedrängt von den Ammonitern. Vers 20 von Asser. Fettes ist sein Brot und er königliche Leckerbissen gibt er. Also er konnte sich einen gewissen Luxus leisten, war ein wohlhabender Stamm. Und jetzt kommt er zum zweiten Sohn von Bilha im Vers 21. Naphtali ist eine flüchtige Hirschkuh, er gibt schöne Worte. Naphtali hatte sein Erbteil am See Genezareth. Jesus hat dort einen Großteil seines Dienstes gehabt in dem Gebiet. Vielleicht spricht er deswegen von schönen Worten. Manche dieser Erfüllungen sind schwer zu sagen. Wo das genau erfüllt wurde, wissen wir nicht viele Details. Zuletzt kommt Jakob zu den beiden Söhnen von Rahel. Vers 22. Ein junger Fruchtbaum ist Josef, ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Seine Zweige ranken über die Mauer. Josef hat schon ganz viel Frucht gebracht, schon zu dem Zeitpunkt für Israel und darüber hinaus, weit darüber hinaus. Die ganze Region wurde am Leben erhalten durch ihn. Und es reizen ihn die Bogenschützen und schießen und feinden ihn an. War angefeindet. Manchmal werden Pfeile symbolisch für Worte gebraucht in der Bibel. Und ihr wisst, Josef hat da einiges abbekommen von seinen Brüdern, von der Frau Potiphars und so weiter. Hat es nicht immer einfach gehabt. Bogenschützen schießen und feinden ihn an, aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände. Und so ein Bogenschütze zu sein, das war damals ein anstrengender Job. Denkt an Bogenschützen in der Schlacht, der immer und immer wieder seinen Bogen spannen musste. Das war ganz schön anstrengend nach, ich weiß nicht, wer schon mal einen Bogen gespannt hat von euch. Die waren nach 10, 15 Minuten, waren die wahrscheinlich schon ziemlich fertig und die Hand hat begonnen zu zittern. Aber wir lesen hier, Josefs Hand war in Gottes Hand. Sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände durch die Hände des mächtigen Jakobs. Von dort, dem Hirten, dem Stein Israels, von dem Gott deines Vaters, der helfe dir und von Gott, dem Allmächtigen, der segne dich. Also Gott hat ihn gestärkt, der allmächtige Gott, der gute Hirte, der sichere Fels, wunderschöne Bilder von Gott, die wir hier sehen. Und wir werden stark sein in ihm, dass wir nicht anfangen zu zittern und gestresst zu sein und auszubrennen, wenn wir unsere Hand, wenn wir unser Leben in seiner Hand sehen können. Egal was passiert, ich bin in Gottes Hand. Er hat die Kontrolle und ich vertraue auf ihn, meinem Leben. Der segne dich mit Segnungen des Himmels droben, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt, mit Segnungen der Brüste und des Mutterleibes. Die Segnungen deines Vaters überragen die Segnungen der uralten Berge, das begehrenswerte Gut der ewigen Hügel. Sie seien auf dem Haupt Josefs und auf dem Scheitel des Abgesonderten unter seiner Brüder. Also er bekommt hier den längsten Segensspruch, Josef. Vers 27, Benjamin. Benjamin ist ein Wolf, der zerreißt. Am Morgen verzehrt er Raub und am Abend verteilt er Beute. Benjamin war ein wilder Stamm, ein zäher Stamm, hat Persönlichkeiten wie den Richter Ehud hervorgebracht und den König Saul natürlich und Paulus von Tarsus. Es waren alles Männer, auf die die Beschreibung ganz gut gepasst hätte. War auch einiges an Grausamkeit da in Richter 19 und 20, könnt ihr lesen, was der Stamm Benjamin da angestellt hat. Vers 28, alles diese sind die 12 Stämme Israels und das ist es, was ihr Vater zu ihnen redete. Und er segnete sie, jeden nach seinem Segen, mit dem er sie segnete. Und er befahl ihnen und sagte zu ihnen, bin ich versammelt zu meinem Volk, dann begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle, die auf dem Feld des Hethiters Ephron liegt. In der Höhle, die auf dem Feld Machpela gegenüber von Mamre ist, im Land Kanaan, auf dem Feld, das Abraham von dem Hethiter Ephron zum Erbbegräbnis gekauft hat. Dort haben sie Abraham begraben und seine Frau Sarah. Dort haben sie Isaak begraben und seine Frau Rebekka. Und dort habe ich Lea begraben. Das Feld und die Höhle, die darauf ist, sind Besitz, gekauft von den Söhnen Heth. Und als Jakob damit geendet hatte, seinen Söhnen Befehle zu geben, zog er seine Füße aufs Bett herauf und verschied und wurde zu seinen Völkern versammelt. Er stirbt im Glauben, er will in Gemeinschaft mit seinen Vorfahren wieder auferstehen. Besonders bemerkenswert finde ich hier, dass er bei Lea begraben sein will. Bei der ungewollten Frau. Nicht bei Rahel. Das Ganze mit Lea sah wie ein böser Unfall aus. Er ist hineingelegt worden mit ihr. Irgendjemand hat ihn am Ei gelegt, sein Schwiegervater. Aber über die Jahre konnte Jakob Israel über die Schönheit Rahels hinwegschauen. Hat wahrscheinlich auch abgenommen über die Jahre, das hat geholfen. Und er konnte erkennen, welchen Schatz er in Lea hatte. Was für ein Segen in ihr steckte. Durch Lea sollte der Messias in die Welt kommen, nicht durch Rahel. Vielleicht schaust du auf deinen Mann oder deine Frau und bitte jetzt nicht mit den Ellbogen anstoßen. Vielleicht schaust du auf sie und auf ihn und vielleicht denkst du dir, Mann, die hat mich reingelegt. Oder er hat mich reingelegt. Die hat mir was vorgemacht. Ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wahrscheinlich wäre ich mit einer anderen oder mit einem anderen glücklicher. Und jede Ehe macht schwierige Phasen durch. Und die Welt sagt dir dann, lass dich scheiden, such dir eine neue oder such dir einen neuen. Aber Gott sagt, ich hasse Scheidung und ich liebe Treue. Bleib treu, halt fest an ihr, halt fest an ihm. Du siehst es jetzt vielleicht noch nicht, aber da steckt ein Segen in ihr, da steckt ein Segen in ihm. Ich glaube, sobald du vor dem Traualtar sagst, ja, ich will sie zur Frau nehmen, ja, ich will ihn zu meinem Mann nehmen und sie oder ihn lieben und ehren und treu sein in guten Tagen und in bösen Tagen, bis dass der Tod uns scheidet mit Gottes Hilfe. Ich glaube, in dem Zeitpunkt wird dein Ehepartner zu deiner absoluten Nummer eins, zu dem absolut Besten in deinem Leben. Und Gott will deinen Partner zum Segen gebrauchen in deinem Leben. Um dich zu formen, um dich Jesus ähnlich zu machen, aber auch um Gutes hervorzubringen aus deiner Ehe. Also lauf nicht davon. Ehen müssen zusammenwachsen. Und ich glaube, erst wenn Ehepaare gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen sind, wenn sie gekämpft haben, da gewinnt eine Ehe erst wirklich an so einer richtigen Tiefe und Reife und Fruchtbarkeit, die diejenigen wohl nie erfahren werden, die einfach davon rennen. Also vertrau auf Gott, wenn es gerade schwer ist in deiner Ehe. Ihr seid nicht allein. Da ist ein Dritter mit im Bunde und das ist er. Und als Jakob damit geendet hatte, seinen Söhnen Befehle zu geben, zog er seine Füße aufs Bett herauf und verschied und wurde zu seinen Völkern versammelt. Er war nicht tot, er lebte weiter. Sie hatten auch eine Hoffnung im Alten Testament, nicht so konkret, so klar, wie wir es in Jesus haben. Aber sie hatten eine Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tod. Aber was für ein Abgang Jakob hier hatte. Er segnete seine Söhne, dann zog er die Beine hoch und ging. Mann, so will ich mal gehen. Mögen wir so segnend von dieser Welt scheiden. Dass die Menschen sich mal erinnern an uns, als Segen, als Ermutigung, als Ermutiger. Nicht, dass die Leute sagen, endlich sind wir den Alten los. Ich kann an meine Oma denken, ist eine traurige Geschichte. Meine Oma, die Mama meines Papas, durfte den Vater meines Papas nicht heiraten. Er wurde unehelich geboren und ihr Papa hat dann nicht erlaubt, dass sie ihn heiratet. Er war nicht gut genug. Hat ein ziemlich schweres Leben und dann Jahre später hat sie ein anderer Mann geheiratet, wohl eher um den Hof zu erben. Und er hat ihr das Leben ziemlich schwer gemacht. Und als er gestorben ist, hat die Oma gesagt, endlich kann ich noch in Frieden leben, die letzten Jahre. Das soll nicht unser Ziel sein, okay? Unser Ziel soll sein, dass wir ein Segen waren für die Menschen um uns herum. Aber hier tritt der letzte große Patriarch ab von dieser Welt. Kapitel 50 geht schnell, es handelt von Begräbnissen. Da fiel Josef auf das Angesicht seines Vaters und weinte über ihm und küsste ihn. Ein sehr emotionaler Moment, er hatte seinen Vater geliebt. Jeder von euch, der schon seine Eltern verloren hat, weiß, was Josef hier durchgemacht hat. Und Josef befahl seinen Dienern, den Ärzten seinen Vater einzubalsamieren und die Ärzte balsamierten Israel ein. Also er wurde hier eingelegt, konserviert, damit er die Reise nach Hebron durchsteht, ohne zu verwesen. Und die Ägypter beweinten ihn 70 Tage. Die Pharaonen wurden 72 Tage beweint. Da sehen wir, was für ein großes Ansehen Josef und sein Vater bei den Ägyptern hatten. Und als die Tage, die man ihn beweinte, vorüber waren, redete Josef zum Haus des Pharao und sagte: Wenn ich doch Gunst gefunden habe in euren Augen, so rede doch vor den Ohren des Pharao und sagt: Mein Vater hat mich schwören lassen und gesagt, siehe, ich sterbe in meinem Grab, das ich mir im Land Kanaan gegraben habe, dort begrabe mich. Und nun lass mich doch hinaufziehen, dass ich meinen Vater begrabe und zurückkomme. Da sagte der Pharao, zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie er dich hat schwören lassen. So zog Josef hinauf, um seinen Vater zu begraben. Und mit ihm zogen hinauf alle Diener des Pharao, die Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten. Also ganz Ägypten hat Jakob und damit auch seinen Sohn Josef geehrt und das ganze Haus Josefs und seine Brüder und das Haus seines Vaters. Nur ihre Kinder und ihre Schafe und ihre Rinder ließen sie im Land Goschen zurück. Sogar Wagen und Reiter zogen mit ihnen hinauf, also militärischer Begleitschutz. Und es wurde ein ganz gewaltiges Heerlager, ein Riesenevent. Und sie kamen nach Goren Attat, das jenseits des Jordan liegt. Dort hielten sie eine sehr große und schwere Totenklage. Und er veranstaltete für seinen Vater eine Trauerfeier von 7 Tagen. Als aber die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, die Trauerfeier bei Goren Attat sahen, sagten sie, eine schwere Trauerfeier ist das für Ägypten. Daher gab man ihr den Namen Abel Mizraim, sie liegt jenseits des Jordan. Und seine Söhne taten mit ihm so, wie er ihnen befohlen hatte, und seine Söhne brachten ihn in das Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Feldes Machpela, des Feldes, das Abraham zum Erbbegräbnis gekauft hatte, von dem Hethiter Ephron angesichts von Mamre. Also sie ehrten den letzten Wunsch ihres Vaters. Dann kehrte Josef nach Ägypten zurück, nachdem er seinen Vater begraben hatte, er und seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Es ist gut zu trauern, aber es ist auch wieder gut, aufzustehen und zurückzugehen an die Arbeit, dass wir uns nicht aufzehren lassen von Trauer. Neues Testament sagt uns, wir trauern nicht wie die, die Jesus nicht kennen, wie die, die keine Hoffnung haben, sondern wir haben eine wunderbare, lebendige Hoffnung. Ich mag, was Petrus uns im 1. Petrusbrief schreibt. Kapitel 1, er sagt, da gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir sicher wissen, dass auch wir auferstehen werden, die ihm vertrauen. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Vers 15. Und als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, da sagen sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben. Josef wollte unserem Papa keinen Kummer bereiten, aber jetzt, wo der Papa gestorben ist, jetzt wird er uns in die Pfanne hauen. So entboten sie dem Josef und ließen sagen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt er zu Josef sagen, ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. War wahrscheinlich eine Lüge, aber sie waren aus demselben Holz geschnitzt wie ihr Papa. Und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Hat dem Josef wehgetan, dass seine Brüder so über ihn gedacht haben. Und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder und sagten, siehe, da hast du uns als Knechte. Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Gott ist der Richter, sein ist die Rache, steht uns nicht zu. Ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu verwenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht. Ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Das beste Beispiel für Römer 8, Vers 28. Dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken wird in ihrem Leben. Und das gilt auch für uns, wenn wir ihn lieben. Das ist die Bedingung, wenn wir Gott lieben. Liebst du Gott? Dann gilt diese Verheißung auch für dich. Es gibt keine liebenswertere Person im Universum. Er ist die liebevollste, liebenswerteste Person, die existiert. Fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie. Was für ein wunderbarer Mensch der Josef war. Das ist ein Bild für Jesus. Er war Jesus ähnlich. Wie konnte er so ein weiches Herz bewahren seinen Brüdern gegenüber? Na, erstens ganz sicher, indem er vergeben hat. Dann zweitens, indem er Gottes souveräne Hand in seinem Leben sehen konnte, in allem. Gott hat die Kontrolle, Gott hat es zugelassen und Gott wird es zum Guten gebrauchen, wie er es verheißen hat. So dürfen auch wir unser Leben sehen. Josef sah über seine Brüder hinauf. Können auch wir tun, über unseren Chef, über seine Frau. Er sah Gott auf dem Thron dieses Universums und er ließ sein Leben in seiner Hand. Und er ließ Gott auf dem Thron seines Herzens. Vers 22, und Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters. Und Josef lebte 110 Jahre. Und Josef sah von Ephraim Söhne der dritten Generation. Auch die Söhne Machias, des Sohnes Manasses, wurden auf die Knie Josefs geboren. Also er sah seine Enkel und seine Urenkel. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich sterbe nun. Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach, hat Gott euch dann heimgesucht, dann führt meine Gebeine von hier hinauf. Und Josef starb 110 Jahre alt und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Auch Josef starb im Vertrauen auf Gottes Verheißung, dass er Gottes Volk wieder zurückbringen wird in ihr Land. Josef hätte eine Luxuspyramide wie der Pharao haben können, aber er wollte lieber gemeinsam mit seinem Vater und seinem Opa und seinen Vorfahren auferstehen, zusammen, gemeinsam. Es ist interessant, im Land Goschen wurde ein Palast ausgegraben. Österreicher haben das ausgegraben. Übrigens, österreichische Archäologen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Qualität ist leider nicht sehr gut, weil unser Internet daheim nicht gescheit funktioniert hat gestern Abend. Ich konnte keine großen Bilder runterladen. Dieser Palast wurde gefunden. Natürlich nicht der ganze, sondern die Ruinen davon wurde hier rekonstruiert. Von diesen österreichischen Archäologen. Wahrscheinlich war es Josefs Palast. Zumindest der britische Archäologe David Roll glaubt das. Und einiges weist darauf hin. Hat eine Kombination von ägyptischer Architektur, aber das typische hebräische Layout. Interessant ist auch, dass an diesem Palast anschließend noch zwei weitere Gebäudeeinheiten, also Wohneinheiten, gebaut waren. Vielleicht für die zwei Söhne von Josef, Ephraim und Manasse. Auch interessant, im Garten dieses Palastes wurden Gräber gefunden. Und eines ist ganz besonders interessant, das seht ihr hier da hinten, da wo diese kleine Pyramide gebaut ist. Das war wohl das Grab von dem Besitzer des Palastes oder dem Bewohner des Palastes, eine kleine Pyramide aus ägyptischen Ziegeln. Aber man fand darin interessanterweise Überreste von asiatischen Grabbeigaben, also nicht ägyptischen. In diesem Grab wurden auch Teile von einer 2 Meter hohen Statue gefunden, von einem nicht-ägyptischen Herrscher. Merkt man an dem Haarstil, auch an der Hautfarbe, mit der er dargestellt wurde. Nicht-ägyptischer Herrscher mit einem bunten Gewand. Auch davon habe ich ein Bild aus dieses Buch von dem David Roll, was er geschrieben hat. Er ist übrigens kein Christ, aber er glaubt, dass das Alte Testament wahre Geschichte berichtet. Vielleicht eine Statue von Josef, vielleicht das Grab von Josef. Wir sind am Ende hier von Josefs Geschichte. Was für ein Vorbild Josef für uns war. Wir haben viel von ihm gelernt. Josef konnte zufrieden sterben. Er hatte seinen Lauf vollendet. Er hat seine Berufung erfüllt. Er hat ein reiches, ein fruchtbares Leben gelebt. Gott hat seine Geschichte mit ihm geschrieben. Er ist zu einem Segen für viele geworden. Ganz im Kontrast zu diesem reichen, selbstsüchtigen Mann, von dem Jesus erzählt in Lukas Kapitel 12, dessen Land viel eingebracht hat und er hat noch mehr Scheunen gebaut und er hat gesagt, das will ich tun, ich will meine Scheune niederreißen und ich will noch größere bauen und ich will mein Korn und all meine Güter einsammeln und aufhäufen. Und dann will ich zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, ruh dich aus, iss und trink und sei fröhlich. Und Gott sprach zu ihm, du Tor, du Depp, auf gut Deutsch, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, in dieser Nacht wirst du sterben. Und was du bereitet hast, für wen wird das sein? Und Jesus sagt, so ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Und die konkrete praktische Frage an uns ist natürlich, wie willst du in die Ewigkeit eingehen? Was willst du, dass die Leute über dich sagen nach deinem Tod? Oder noch viel wichtiger, was willst du, dass Gott über dich sagt? Ich will mal nicht zurückschauen auf mein Leben und sagen müssen, ich habe es verschwendet und die Ressourcen verschwendet, die Gott mir anvertraut hat, nur für mich selbstsüchtig. Gute Nachricht ist, wir leben alle noch. Das heißt, wir haben jetzt alle noch die Gelegenheit, Dinge zu ändern, Entscheidungen zu treffen, Dinge zu ändern, wenn es nötig ist, unsere Prioritäten zu ordnen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für Josefs Vorbild. Wir danken dir, dass er uns so viel von dir offenbart, Jesus. Du bist wunderbar. Wir möchten beten, Vater, dass du uns auch uns veränderst in das Bild Jesu. Und Vater, hilf uns, mit richtigen Prioritäten zu leben. Hilf uns, ein Segen zu sein und hilf uns, zufrieden und mit Zuversicht in die Ewigkeit gehen zu können, im Vertrauen auf dich. Danke für diese lebendige, unverweltliche, unverwesliche Hoffnung, die du uns gegeben hast. Durch deine Auferstehung, Jesus. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. Mach uns zu deinen Zeugen. Segne uns, Vater. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen.